Sitz heißt Sitz. Der fördernde Podcast mit Hundetrainerin Nina Geislinger und Sportjournalistin Isabel Hofmann.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Sitz heißt Sitz, der Förderrunde-Podcast. Moin und hallo, liebe Nina.
Moin, Isabel. Hallihallo.
Hallihallo. Es ist angerichtet, mal wieder mit leckeren Naschi-Sachen. Wie geht's dir und wie war denn so die Resonanz auf die erste Folge und was kam bei dir in der Hundeschule so an?
Sehr gut. Die Resonanz war echt unglaublich. Alle haben mir ein super gutes Feedback gegeben, richtig, richtig toll, also sowohl also über alle Kanäle, also per Facebook, per Insta, per WhatsApp und natürlich hier auch auf dem Platz, während des Trainings, vor dem Training und so weiter. Das war echt richtig, richtig cool, so viel gutes, positives Feedback. Der meiste Tenor war halt, dass es sehr kurzweilig ist, man uns gut zuhören kann. Tatsächlich finden einige unsere Stimmen sehr ähnlich, aber insgesamt war es einfach total schön zu hören, dass die Leute so begeistert waren. Das ist der perfekte Start, glaube ich, für uns gewesen. Ich habe auch über die Podcast-E-Mail-Adresse ein paar Sachen bekommen. Da kommen wir, glaube ich, auch später noch zu. Vor allen Dingen würde ich aber ganz gerne einmal kurz was richtigstellen. Also wir hatten in der ersten Folge gesagt, dass ich ja ab mittags ungefähr Training gebe und vormittags Einzeltrainings mache. Die mache ich natürlich nicht nur vormittags, denn daraufhin kam dann schon eine Anfrage. Es ist natürlich so, dass ich auch abends, also nach den Trainingseinheiten, Einzeltrainings gebe. Wir haben ja Beleuchtung hier. Oder aber es ist so, dass ich dann von den Terminen her mir das so planen kann, dass ich eh unterwegs bin. Also von daher scheut euch nicht, trotzdem anzufragen. Und also das wollte ich nur einmal kurz richtig stellen.
Gut, dass du das nochmal sagst. Gestern hast du ja auch bis 19.30 Uhr, glaube ich, noch ein Einzeltraining gehabt.
Ja, genau, Analysegespräch.
Also, oder genau. So, genau. Du guckst schon immer, dass das irgendwie
unterbekommst. Ja, klar. Ne? Also es gibt natürlich Leute, die irgendwie gar nicht vormittags können und keinen freien Tag haben, sich keinen halben Urlaubstag nehmen können oder wie auch immer. Und ich dann zur Not mache ich das natürlich dann auch abends, klar.
Also meldet euch gerne. Es ist natürlich Zeit da. Und ein Termin wird sich immer irgendwie finden.
Immer, genau.
Kurzweilig ist super, super schön. Ja, wir waren echt auch bei einer Stunde, ja?
Ja, genau. Und also irgendwie kam so auch das Feedback, dass wir sehr flüssig reden und sehr angenehm es ist zuzuhören. Und ja, finde ich total gut.
Finde ich auch. Ich wurde auch von einer Gruppenteilnehmerin in der Hundeschule angesprochen. Ja. Da habe ich mich sehr gefreut.
Ja, cool.
Bei mir kommt natürlich nicht so viel an wie bei dir, außer jetzt bei Instagram. Wir haben aber, wie du es schon gesagt hast, auch viele, viele Zuschriften bekommen über unsere E-Mail-Adresse podcast@förderrunde.de. Und daher auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die sich bisher bei uns gemeldet haben. Und wer noch Lust hat, Fragen zu stellen, Fragen, Sorgen, Nöte, wer Feedback oder Anregungen geben möchte, meldet euch gerne. Es wurden tatsächlich mehrfach nach Tipps zur Leinenführigkeit gefragt. Und das betrifft ja sicherlich alle Hundehalterinnen. Und wie wir in der letzten Folge auch schon erwähnt haben, ist das ja auch ein Thema. Also es ist ja nicht immer easy. Und das möchte ich doch direkt mal aufgreifen. Wie funktioniert denn eine gute Leinenführigkeit und was kannst du uns da für ein paar Tipps an die Hand geben?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das größte Problem darin besteht, dass der Fokus zu sehr auf die Leine gelegt wird. Das heißt, die Leine ist natürlich, die ist wichtig, aber sie wird halt sehr schnell oder häufig negativ behaftet. Also wenn es heißt, nimm deinen Hund an die Leine, ist das gleich immer so ein Negativding irgendwie. Das ist, glaube ich, schon so der allergrößte Fehler, den man so machen kann, weil die Leine ist nichts Negatives. Die Leine sollte immer als erstes schon mal positiv dem Hund nahegebracht werden und aber auch dem Halter. Das heißt, man kann auch an der Leine total viel Spaß haben. Und ich würde es immer so machen, dass ich dem Welpen schon beibringe, an der kurzen Leine zu laufen. Kurze Leine, nur kurz, um das mal aufzugreifen. Ich unterscheide zwischen Halsband, Leine und Geschirr und Leine. Geschirr sollte dann immer so der Freizeitmodus sein und diesen Wechsel können Hunde sehr schnell checken. Also dieser Wechsel ist sehr, sehr hilfreich zu sagen, okay, jetzt sind wir hier im Arbeitsmodus, du bist am Halsband und an der Leine und der Freizeitmodus ist dann halt der Griff zum Geschirr. Ob ich dann die normale Leine daran mache oder dann eine Schleppleine, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber da würden wir dann in Richtung Rückruf dann auch irgendwann gehen. Das werden wir sicherlich auch noch aufgreifen. Aber die kurze Leine sollte man immer erstmal positiv belegen. Das heißt, wenn ich meinen Welpen oder jungen Hund oder auch den Hund Secondhand aus dem Tierschutz oder wo auch immer habe, dass ich erstmal damit anfange zu sagen, okay, du bist jetzt hier an der kurzen Leine und es gibt Futter zum Beispiel. Oder vor allen Dingen halt auch Aufmerksamkeit. Das heißt, jeden Blickkontakt, den mir mein Hund da schon gibt, den verstärke ich mit Futter, mit einem positiven Wort, mit einem Lobwort. Dann geht's 2-3 Schrittchen, so gestalten wir das hier in den Welpengruppen, an kurzer Leine, ohne dass die Leine stramm wird. Also ohne, dass ich jetzt gleich einen Zug oder Druck aufbaue, sondern dass ich immer zusehe, dass der Karabiner unten hängt, so wird die Leine halt auch durchhängt. Und es mehr ein Miteinander und eine Beziehung gibt zwischen mir und meinem Hund. Und ja, dazwischen hängt irgendwo die Leine, richtig. Aber wir brauchen die Leine ja. Das heißt, wir haben Leinenpflicht fast überall. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass die Hunde lernen, an lockerer Leine zu laufen. So, und dann mache ich ein paar Schrittchen, 2-3 Schrittchen in die eine Richtung. Und dann drehe ich mich wieder ein. Mein Hund möchte dann wieder Kontakt mit mir aufnehmen und halten und das verstärke ich dann auch wieder. Also häufig ist es, also das ist so meine Beobachtung, wenn ich dann sage, so super und dann freut euch, dass die Leute dann sagen, ja, aber muss ich mich jetzt jedes Mal freuen? Ja, musst du. Musst du. Und das ist halt auch, also ein Hund zu haben, der mit mir arbeitet, ist doch immer ein Grund, sich zu freuen.
Ja, auf jeden Fall.
Also dafür haben wir sie ja, um irgendwie Freude auch in unser Leben zu bringen. Und genau, dann kann man auch mal ein paar Schrittchen rückwärts gehen, aus dieser Rückwärtsbewegung eine Vorwärtsbewegung machen, zwischendurch mal stehen bleiben, darauf warten, dass der Hund sich hinsetzt und so weiter. Also ist halt auch spannend gestalten. Und spannend wird's ja in dem Moment, wo mein Hund sagt, okay, cool, ich kriege hier ein Feedback. Richtig öde ist es natürlich, wenn ich sage, okay, toll, wir machen jetzt eine kurze Leine dran und wir laufen jetzt erstmal 20 Meter geradeaus. Öde. So, das heißt, die Hunde finden das halt nicht nur öde, sondern die können sich am Anfang natürlich auch noch nicht so lange konzentrieren. Und auch da ist meiner Meinung so der nächste Fehler, der häufig gemacht wird, die Hunde werden überfordert. Das heißt, wenn ich jetzt 5 Meter gut gemacht habe mit einem Welpen von 10 Wochen, dann setze ich da nicht noch einen 6., 7., 8. Meter drauf, sondern dann sage ich, Mensch, das war super gut, jetzt gibt's noch einen Keks und ein Lob und ich schnall wieder um ans Geschirr und gebe dich wieder frei in den Freizeitmodus. Das sind Minisequenzen am Anfang, aber wenn man das wirklich ganz, ganz kleinschrittig aufbaut, dann hat man nachher einen Hund, der total gerne an der kurzen Leine geht. So, und ich finde es so wichtig, dass man von vornherein da nicht so einen Druck macht und Leinenführigkeit und super schwieriges Thema. Nee, ist es eigentlich gar nicht. Also es geht wirklich darum, es positiv zu belegen und den Hund auch vor allen Dingen nicht zu überfordern und immer wieder ein gutes Timing zu finden, wann ich wieder umwechsel auf das Geschirr, auf den Freizeitmodus. Damit ich halt auch zuverlässig bin für meinen Hund, dass der im Kopf hat, okay, ich leiste jetzt hier was, ich streng mich an, aber mein Mensch weiß auch dann, wann gut ist und wann Schluss ist. Also das ist wirklich wichtig. Genau.
Und so ist es ja bei Menschen auch. Man will ja, wenn man, man will mit einem guten Gefühl aufhören. Ja,
klar.
Und dass man das vielleicht sich auch nochmal verinnerlicht und sagt, Mensch, das war jetzt super und jetzt hören wir auf. Dass man nicht noch, wie du sagst, das nochmal einen draufsetzt, oh, das können wir noch besser und noch besser. Dann geht ja auch der Hund mit einem miesen Gefühl vielleicht raus, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und also der Mensch ist tatsächlich so auch häufig strukturiert, dass der sagt, boah, und jetzt noch eins on top.
Genau.
So, dieses noch eins on top geht meistens nach hinten los. Man muss nicht immer schneller, höher, weiter. Nö. Also
nicht, ne?
Einmal gut abschließen und fertig.
Ja. Und was ich ein super Game Changer fand, den du uns am Anfang mitgegeben hast, ist, dass das Verhalten, was ich möchte, positiv bestärken mit Leckerlis, mit Lob, mit Anfeiern. Also was du eben gesagt hattest, wollte ich jetzt nur noch mal kurz zusammenfassen.
Ja.
Das ist, glaube ich, super wichtig, dass man nicht immer in diese Maßregelung kommt. Ich glaube, das sind auch viele, die immer nur poltern, aber gar nicht mehr checken, wenn der Hund irgendwie einen anguckt oder was Gutes macht, sondern nur noch drauf achten, was macht der Scheiße.
Ja, und auch da, also Hunde sind ja so gestrickt, dass sie mit dem weitermachen, wo es das meiste Feedback gibt. So, wenn mein Hund jetzt, wenn ich meinen Hund von vornherein in eine Position bringe, dass er mich anguckt. Also erstmal muss ich natürlich einen Kontakt holen. So, zum Hund. Ich brauche nicht loszugehen, wenn der gerade irgendwo nach Amseln guckt oder sagt, okay, ich gehe hier nochmal mäuseln oder da hat jemand hingepiescht, da will ich auch nochmal schnüffeln. Da brauche ich nicht anfangen zu arbeiten. Das ist Quatsch. Also hole ich mir erstmal den Kontakt zum Hund. So, wenn ich da den Blickkontakt habe, dann schnalze ich den kurz an, spreche den an und dann geht's los. So, das heißt, wenn ich meinen Kontakt habe, dann muss ich den auch versuchen zu halten. So, und wie kann ich den besser halten als über gute Stimmung? Ja, also. So, und dann mache ich gute Stimmung und sage meinem Hund, hey, klasse, dich, bist du bei mir? Und diese Freude und auch den Hund anzulächeln, das haben die ja jetzt mittlerweile auch, ich sag mal, durch Jahrzehnte, jahrhundertelange Züchtungen gelernt, dass wenn wir lächeln, unsere Zähne zeigen, dass halt was Freundliches ist. So, die können uns lesen. Also das ist jetzt nicht so wie hündisch.
Das habe ich mich neulich tatsächlich gefragt. Ja.
Also das ist durch die lange Zucht einfach so entstanden, dass die jetzt mittlerweile wissen, okay, wenn mich mein Mensch anlächelt, dann ist der freundlich gestimmt. So. Und also Hund Kontakt holen, anlächeln, los geht's. So, und dann diese Stimmung halten. Und bevor die wegbricht, höre ich auf. So, und das ist echt
Fingerspitzengefühl gefragt.
Timing. Timing. Genau. Also Hunde lesen lernen, verstehen und sich wirklich dann auch auf das fokussieren. Und man ist weit weg davon, dass man einen 6 Monate alten Hund an einer kurzen Leine führt, eine Stunde lang und sich währenddessen unterhält. Also,
Ja,
ist halt häufig so, dass es dann heißt so, ja, wir haben am Wochenende einen Spaziergang gemacht und irgendwie, das ging am Anfang gut, aber das also 5 Minuten und dann hat er nur noch gezogen.
Ja.
Dann geht auf den Freizeitmodus und ich kann nur 100% von meinem Hund erwarten, wenn ich selber bereit bin, 100% zu geben.
Das ist fair. Wenn ich abgelenkt bin, ist es natürlich schwierig.
Klar. Genau. Dann sagt mein Hund auch, gut, du hast anderes zu tun, dann beschäftige ich mich auch mit anderem. So,
stimmt.
Und also man muss fair bleiben.
Ja. Voll gut. Also, wir hoffen, dass Nina das jetzt einmal super gut zusammengefasst hat und dass euch hilft, wenn ihr darüber hinaus aber noch weitere Fragen, Sorgen, Nöte habt, dann schreibt uns gerne unter podcast@fördehunde.de und dann besprechen wir vielleicht auch euer Thema einmal hier bei uns im Podcast. Wir haben heute ein super, super tolles Thema zum Durchkauen. Ich freue mich riesig drauf, weil wir alle, auch du, standen ja schon mal vor der Entscheidung und sie ist der Beginn einer endlosen Freundschaft in den meisten Fällen und eines wahnsinnig tollen Abenteuers, nämlich ein Hund zieht ein. Und darüber möchten wir heute einmal ausführlich sprechen, denn wenn ein Hund einziehen soll, zieht ja auch gleichzeitig ein neues Familienmitglied ein. Und hier gibt es einige Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen, um das Zusammenleben möglichst stressfrei und entspannt zu gestalten, einen guten Alltag zu haben. Also da sind Fragen wie, welche Rasse soll es sein? Welche Erwartungen habe ich an meinen Hund? Was soll er leisten können und was vielleicht nicht? Wie sind meine Lebensumstände überhaupt? Und soll es ein Welpe vom Züchter sein oder vielleicht, wie du es eben so schön gesagt hast, ein Second-Hand-Hund aus dem Tierschutz? Also Fragen über Fragen, die, glaube ich, viele, viele Menschen beschäftigen, beschäftigt haben, die sich da wiederfinden. Und das möchten wir heute mal mit dir versuchen zu klären. Was würdest du denn sagen, ist das Allerwichtigste, worauf es ankommt, bevor ein Hund einzieht? Und kannst du dich noch erinnern, als deine Hunde eingezogen sind, wie das für dich war?
Ja, gut. Ich würde sagen, wir starten erstmal damit, was kann ich selber erstmal an Vorbereitungen treffen, um halt die richtige Wahl zu treffen. Das heißt, also ich empfehle immer, andersrum nochmal. Es gibt etwas, was ich anbiete, tatsächlich eine Welpenkaufberatung. Wird für meinen Geschmack eigentlich viel zu wenig angenommen. Ich finde es super gut und ich war neulich erst wieder los zu so einer Welpenkaufberatung beziehungsweise überhaupt, die wollen einen Hund haben, sind auch offen für Welpe oder für Erwachsenenhund. Aber es ging erstmal halt so um dieses Thema, dass sie sich damit beschäftigen.
Mega cool.
Ja, tatsächlich wird es aber, und das weiß ich auch so aus dem Kollegenkreis, leider immer noch viel zu selten angenommen. Okay. Das finde ich sehr schade, weil wir Hundetrainer können natürlich durchaus sehr gut dabei helfen. Und da, wo ich die Leute begleitet habe, ist es einfach wirklich richtig gut geworden. Also es geht dann ja halt nicht nur um die Auswahl der Rasse, sondern halt auch dann darum, dass ich die Leute zum Züchter beziehungsweise überhaupt begleite, um den richtigen Hund zu finden. Und es kann dann auch mal sein, dass ich sage, so ganz ehrlich, für euch ist jetzt hier in diesem Wurf keiner dabei. So, das kann auch passieren, so, und dann gucken wir uns den nächsten Wurf an. Aber das finde ich total super eigentlich.
Macht also Spaß, oder?
Ja, es macht nicht nur Spaß, sondern es ist halt auch, ich finde, so sollte die Auswahl eines Hundes auch sein, ne?
Gut. Der Züchter, jetzt einmal kurz einzuhaken, der kennt ja immer nur seine Hunde. Also natürlich kann der irgendwie grob einschätzen, wie die Hunde so drauf sind, die Welpen, und kann da eine gute Einschätzung zu geben. Aber der kennt ja im Vergleich zu einem Hundetrainer, der eine Familie begleitet, nicht unbedingt die Bedürfnisse der Familie. Deswegen ist das ja echt total smart, dich oder einen Trainerkollegen an die Seite zu nehmen, um das irgendwie vorzubereiten.
Ja, also viele Züchter machen das mittlerweile, also was heißt mittlerweile, machen das wirklich so, also gerade wenn du so in die Gebrauchshunde gehst, also Jagdhunde zum Beispiel auch, dass die die Welpen für den neuen Besitzer auswählen.
Ja, war bei uns auch so.
Und meistens ist es wirklich eine gute Wahl. So, und dann gibt es ja aber, ich sag mal, die Züchter in Anführungsstrichelchen, die das hobbymäßig machen, wo es aber trotzdem auch gute Hunde gibt und die auch gesund sind und so weiter, die aber halt nicht in einem Verein züchten. Und da finde ich es echt ganz gut, wenn man da dann die Leute begleitet. Weil letzten Endes, ganz ehrlich, du weißt es selber, du bist plötzlich in einem Haufen von Welpen, da schießen Hormone ein, da kannst du dich gar nicht gegen wehren und sagst, ja, ich bin verliebt, ich muss ihn mitnehmen.
Er hat mich ausgesucht, das ist auch immer der
sehr
beste
schön,
Satz.
Genau. Ja. So, ich bin natürlich so ein bisschen gegen diesen Welpenflausch immun. Ne?
Ja. Bist du das wirklich?
Ja. Doch, also mittlerweile ja. Also es gibt Rassen, die mich...
auch ein bisschen schade.
Ja, was hilft. Es hilft tatsächlich. Es gibt Rassen, die mich total catchen. Ja, ich bin da, was heißt immun, aber das ist, ich bin da nicht mehr so, ein Welpe, wie süß. Ich finde die natürlich alle Zucker, aber das ist so für mich, das ist halt mein Job. Ne? Ja. Also ich sehe so häufig Welpen und sag mal, als Hundehalter sieht man ja nicht so viele Welpen.
Nee, das stimmt, ja.
So, und Ich halt im Job schon viel. So, okay, kommen wir nochmal hier.
Genau, ich wollte gerade fragen,
darauf zurück.
Wie läuft so eine Welpenkaufberatung ab? Also was, wie bereitest du denn dann die Menschen darauf vor, dass ein Hund einzieht? Was ist denn wichtig? Was sind die Faktoren, bevor noch, eigentlich weit bevor man schon in die nähere Auswahl geht, oder?
Genau. Also ich finde es wichtig, dass man sich erstmal darüber informiert, was will ich überhaupt für einen Hund haben? Also, wie sind meine Lebensumstände? Ich gehe tatsächlich auch so weit, dass ich sage, eine Wohnung ist kein Anlass dazu zu sagen, es darf nur ein kleiner Hund sein. Denn das ist mir tatsächlich, oder das heißt mir, ich finde einfach, es ist nicht ausschlaggebend, sagen wir es mal so, ob derjenige eine Wohnung hat oder ein Haus mit Garten. Denn die Beschäftigung und das Leben eines Hundes findet nicht in den vier Räumen statt oder in den vier Wänden statt, sondern halt draußen. So, und ich kann sehr wohl meinen Hund auch ausreichend auslasten und glücklich machen, wenn ich in einer Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung lebe.
Also Husky, Zwei-Zimmer-Wohnung schließt sich nicht unbedingt erstmal aus.
Ja, also beim Husky sind wir ja schon bei einem sehr speziellen Rasse, ne? Wenn derjenige, der da in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt, jeden Tag viel läuft, viel geht, viel spazieren geht oder aber auch gerne seine 30 oder 40 Kilometer Fahrrad fährt, dann finde ich das total gut. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, beim Husky, das ist denen eigentlich meistens zu warm hier bei uns. Ja. Also ja, der Husky ist wirklich eine spezielle Rasse. So, und wenn ich Bikejuring mache, Schlittenhundesport oder, dann ist so ein Laufhund eine Bombe. Ne? Darf man aber auch nicht vergessen, dass er einen ausgeprägten Jagdinstinkt hat.
Ich wollte jetzt gar nicht ablenken, das ist der Klassiker. Ich habe in der Kölner Innenstadt gewohnt und das war ein Modehund eine Zeit lang und dann liefen da gefühlt alle mit dem Husky längs und da denkst du dir dann, hä?
Genau.
Aber wie du sagst, eigentlich, und das, um das nochmal aufzugreifen, ist die Auslastung draußen.
Genau.
Das heißt, erstmal, egal ob man jetzt einen Garten hat, ein großes Haus oder eine kleine Wohnung. Genau, also das macht erstmal.
Genau, also aber was ich ganz, ganz wichtig finde, ist halt, welche Rasse passt zu mir.
Ja.
Ja, also wie verbringe ich meinen Alltag, meine Freizeit, meine Wochenenden? Wenn ich viel campen fahre, dann ist das zum Beispiel für mich immer ausschlaggebend zu sagen, okay, jetzt müssen wir nicht unbedingt einen Herdenschutzhund nehmen. Also auch nichts, was unbedingt sehr territorial ist. Das könnte Schwierigkeiten geben, wenn ich einen Hund haben möchte, der halt so in der Familie mitläuft, brauche ich halt auch keinen groß jagdlich orientierten Hund. Also Rasse und auch Größe spielt natürlich eine Rolle dann halt auch so die Freizeit der Menschen. Was passt gut da bei mir rein? So, und wenn ich mir darüber im Klaren bin, dann ist ja häufig noch so das Thema lang oder kurzer. Gibt es Allergiker in der Familie? Wer lebt noch in der Familie? Also gibt es da irgendwie vielleicht Katzen oder so wie bei uns hier jede Menge Tiere, die auf dem Hof rumlaufen? Genau, so war's halt.
Ich finde gerade bei der Rasse, das finde ich super schwierig. Es gibt ja so viele unterschiedliche Hunderassen. Also auch in Nuancen, im Charakter. Und das finde ich allein da durchzusteigen, finde ich schon relativ schwierig. Klar kann man sich auf die gängigen Rassen irgendwie fokussieren, aber es gibt ja wirklich total vielfältige Sachen. Was ist da dein Tipp also wenn du so eine Welpenkaufberatung machst, wie gehst du da am besten vor oder wie schließt du aus oder nennst schon mal irgendwie grobe, ich weiß nicht, Rassengruppen, gibt sowas, also so?
Ja, klar. Also Ausschluss passiert schon dadurch, was ich halt gerade genannt habe. Also wie sind die Erwartungen? Was möchte ich eigentlich von meinem Hund? Und wenn es dann heißt, ich möchte den gerne mitnehmen zum Joggen, zum Fahrradfahren, und wir sind auch viel am Strand, am Wasser, dann rattert das natürlich schon immer im Kopf und bestimmte Rassen fallen da weg. Ne? Mhm. Also es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, ich nehme einen Bichon frisé und will mit dem täglich 15 Kilometer joggen. Also solche Gesellschaftshündchen würde ich dann komplett ausschließen. Mhm. Dann müsste man halt gucken, rassetechnisch, wenn ich jetzt sagen nur zum Beispiel den Labrador, mhm. gibt es den auch in der Showlinie oder in der Arbeitslinie. Mhm. So. Und auch das ist schon ein wirklich innerhalb dieser Rasse ein großer Unterschied. Mhm. Also möchte ich halt den gemütlichen haben oder möchte ich einen haben, der die Augen quer stehen hat, wenn ich zur Dummy-Weste greife und habe Bock mit dem Dummy und Apportierarbeit zu machen. Mhm. Das muss man dann halt rausfinden.
Mhm. Genau. Super spannend. Also da kann man sicherlich auch noch Folgen über Folgen zu machen. Worüber muss ich mir im Klaren sein, wenn ein Hund einzieht? Also als wirklich, ich sag auch mal, als wirklich nicht hundeerfahrener Mensch. Ne? Ja. Also vielleicht wirklich eine Familie, die sagt, ach, jetzt wollen wir gerne ein bisschen Zuwachs, wir haben vielleicht Kinder. Worüber muss ich mir wirklich im Klaren sein?
Also wenn wir jetzt einfach mal von einem Welpen ausgehen, dann ist ein Welpe einfach erstmal Arbeit. Mhm. So. Gerade dann, wenn man Ersthundehalter ist, gerade dann, wenn man noch keinen Hund bei sich hat, also einen Zweithund vielleicht einzieht, dann ist das ein echter Einschnitt. Mhm. Also es ist alles neu. Mhm. So. Der ist halt nicht nur süß, sondern es ist ein Baby mit Fell. Das heißt, der muss ganz viel schlafen, der lernt erstmal alles kennen, der nimmt erstmal alles auf, der will alles fressen, jedes Blatt, jeden Stein, alles ist super, alles wird erstmal aufgenommen und im Mund gesteckt, so ins Maul genommen. Dann ist der nicht stubenrein, dann schläft der nicht durch, dann muss man nachts mit dem raus. Und all das, was der zukünftige Hund dann irgendwann können soll, das muss man dem beibringen. Mhm. So, das heißt, Leinenführigkeit, der soll irgendwann dann auch zurückkommen, wenn man ihn ruft. Der soll nicht in Kinderhände beißen, der soll halt nicht aufs Sofa, wenn er nicht vorher gefragt hat und so weiter und so fort. Das heißt, es müssen erstmal Regeln aufgestellt werden. Mhm. Und da hole ich mir die Leute immer ganz gerne alle zusammen an einen Tisch. Und ich finde es auch sehr wichtig zu sagen, Kinder gehören natürlich dazu. Mhm. Und auch da frage ich die Kinder, was wollt ihr eigentlich? Wie stellt ihr euch das vor? Was ist euch wichtig? Und ein achtjähriges Kind kann sehr wohl darstellen, was der möchte.
Mhm. Der möchte vielleicht nicht, dass der im Zimmer rumspringt und die Legosteine futtert.
Ne? Genau. Ja. Also und das, also ich finde es immer ganz wichtig, dann auch die negativen Dinge aufzuführen, weil es ist nicht alles rosarot, wenn ein Welpe einzieht. Ich selber finde das sehr, sehr schön. Ich habe aber auch schon wahnsinnig viel Erfahrung. Ich lasse mich nicht so schnell da irgendwie aus der Spur bringen. Wenn so ein Welpe mal aufmüpfig wird, ja, das lächle ich weg. Mhm. So, für andere wird es eine Krise. Mhm. So, und weil dann geht die Hose kaputt und der Welpe springt an und zieht und zerrt an den Kleidungsstücken und schreddert einen Schuh nach dem anderen. So, und da braucht es einfach Anleitung. Und ich finde es immer ganz, ganz schlimm zu hören, wenn ich dann Leute habe, die mit ihrem Hund hierher kommen, der ist dann 8 oder 9 Monate alt, das sind dann so Quereinsteiger, die waren vorher woanders und werden dann so allein gelassen. Das ist ja mein Anspruch an mich, ich will nicht sagen, so Rundumbetreuung zu machen, aber schon auch für alles das, auch was außerhalb von einer Welpengruppe, von diesen 60 Minuten in der Woche stattfindet, möglichst viel Beratung und Betreuung sozusagen zu geben.
Das machst du ohne Frage, ja.
Weil die Leute sind halt schnell so, dass sie sagen, boah, krass, das hatte ich mir irgendwie netter vorgestellt. Also Der schreddert hier alles, die Fußleisten sehen aus wie Sau. Was ist nur los? Und ja, ist
Hardcore.
Dann, ist dann alles andere als schön.
Ja.
So, und es ist aber schön, einen Welpen zu haben, wenn man sich darüber bewusst ist, dass ein Welpe, der da einzieht, erstmal Arbeit ist und der Regeln braucht und der Struktur braucht, ganz wichtig. Und
wenn man Handlungslösungen kennt.
Total.
Und da bist du ja dann eben wieder gefragt, ne? Also wenn man weiß, wie ich damit umzugehen habe, wenn der was schreddert, dann fühle ich mich sicherer.
Genau.
Fahre nicht so schnell aus der Haut, habe ein bisschen mehr Geduld und weiß genau, alles klar. Das ist zu tun, das ist zu tun, das ist zu tun. Ja.
Oder was kann ich auch im Vorwege tun,
dass nicht passiert.
Dass das gar nicht erst passiert. So, ja, also dann muss ich halt mein Haus so weit herrichten, dass es welpensicher ist. Ja. Also freiliegende,
was heißt das? Genau.
Ja, freiliegende Kabel zum Beispiel, giftige Pflanzen, Teppiche. Das sind alles Möglichkeiten für Welpen, wo die sagen, boah, cool.
Mhm. Ne, AirPods ich jetzt sollten nicht rumliegen.
Fernbedienungen, ja, immer wieder gerne genommen. Alles, wo mein Welpe nicht dran kann, führt erstmal nicht zu Stress. So, und natürlich haben die ein Kaubedürfnis, aber dazu sind halt nicht die Möbel da. Mhm. So, und das muss ich einem Welpen klar machen, dass es bestimmte Tabuzonen gibt, dass es halt bestimmte Bereiche gibt, wo auch ein Hund nicht hin soll, Badezimmer zum Beispiel, und das sind alles so Regeln, die muss ich mir klar machen, die muss ich meinem Hund klar machen. Alles das, was ich später haben möchte, muss ich schon von Anfang an einleiten. So. Und ich kann nicht hingehen und sagen, ich habe jetzt die ersten 5 Wochen neben meinem Hund auf dem Sofa gelegen und mich dann wundern, wenn er nach 5 Wochen und einem Tag dann irgendwie einen Aufstand probt, weil ich auf die Idee komme, wieder in meinem Bett neben meinem Partner zu schlafen und meinem Hund sage, okay, jetzt die 5 Wochen sind um, du schläfst jetzt alleine. Mhm. Natürlich findet er das merkwürdig. Mhm. Denn alles, was, und das betrifft dann halt tatsächlich nicht nur Welpen, sondern halt auch Hunde, die schon erwachsen sind oder Junghunde aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim, wie auch immer, neu einziehen, die stehen ja quasi auf Null. Das heißt, in dem Moment, wo sie in eine neue Familie kommen, ist alles das, was sie da gerade erleben, für die neu.
Ja.
So, und wenn ich jetzt erstmal 5 Wochen neben meinem Welpen auf einer Matratze mit krummem Rücken schlafe oder neben meinem neuen Hund, dann zeigt er mir natürlich echt einen Vogel, wenn ich das plötzlich ändere.
Klar.
So, also gucke ich doch, dass ich, und das ist immer mein Tipp, dass ich sage, ich nehme mir den Welpen die ersten 3, 4, 5 Nächte mit seiner Box an mein Bett. Und dann schläft er nach 5, 6 Tagen auch wieder unten.
Ja.
Da, wo er über Tag halt auch schon schläft.
Ja.
Weil der wird immer wieder über Tag, der Welpe, in der Box schlafen gelegt.
Mhm.
So. Welpen brauchen Schlaf.
Ja.
18 bis 20 Stunden pro Tag. Das ist richtig, richtig viel.
Mhm.
Die müssen halt wirklich viel Ruhephasen haben, damit sie halt verarbeiten können, was alles neu ist. Und es ist einfach alles neu.
Ja.
Jeder Bus, der vorbeikommt, jeder Hund, dem man begegnet, jeder Besucher, der kommt, das Hundetraining in der Hundeschule, das alles ist neu.
Ja.
Und von daher müssen wir da viel Ruhe reinkriegen.
Ich glaube, ein Trugschluss, und das betrifft vielleicht auch nicht nur Welpen, sondern generell, wenn ein Hund einzieht, ist ja auch oft, ach, der muss erst mal ein paar Tage ankommen. Das ist ja... Klar muss der irgendwie ankommen, aber ich glaube, mit dem Training darf man und mit den Regeln, die man sich selber gesetzt hat, darf man doch durchaus schon dann auch zeitig starten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Regeln sollten stehen im Grunde genommen den Leuten auch bewusst sein, bevor der Hund kommt.
Mhm.
Und da kann man natürlich auch schon sehr, sehr viel helfen, ne? Also ich gebe dann halt auch immer den Tipp, zu sagen, gut, also so eine Mama-Decke wäre super.
Mhm.
Ich nehme auch schon immer ein Handtuch, was ich dann, also bevor ich den Welpen abhole, dass der meinen Geruch bekommt.
Wollte ich gerade auch fragen.
Dann nehme ich immer so ein Küchentuch, also so ein
ja, dünnes Handtuch dann.
Genau, Geschirrhandtuch, und nehme das dann mit ins Bett. Mhm. Und am nächsten Tag, wenn ich dann weiß, ich fahre zum Welpenbesuch, nehme ich das mit, dann hat er schon meinen Geruch so in der Nase. Natürlich haben die anderen Welpen das auch, aber die kriegen ja nicht irgendwann den Gegenpart dazu, sondern nur dieser eine. Und ich nehme von der Züchterin immer oder vom Züchter immer eine sogenannte Mama-Decke mit. Das heißt,
die sehr lecker riecht.
Die unglaublich stinkt, aber weil da unglaublich viele Babys raufgepiescht haben und die also wirklich intensiv ist, aber im Geruch, aber es hilft dem Welpen, ne, diesen Geruch mitzunehmen. Ja. Für uns ist es immer der größte Tag schlechthin. Ja. Ne? Der Welpeneinzug ist ein ganz besonderer Tag und für den Welpen ist es aber erstmal der Verlust von allem, was er bisher kannte.
Klar. Ja.
So, das heißt, die Züchterin ist nicht mehr da, die Geschwister sind nicht mehr da, die Mama ist nicht mehr da, die ganzen Tanten, Onkel, die da noch rumliefen von diesem kleinen Stöpsel. All das ist nicht mehr da. Es ist ein ganz neues Haus und so weiter und so fort. Das heißt, der ist natürlich erstmal geflasht. Mhm. So, und dann hilft das total, wenn so eine Mama-Decke dabei ist. Häufig gibt es dann irgendwie auch noch ein Kuscheltier mit oder so. Genau, und ich empfehle dann halt auch immer so einen Adaptilstecker. Mhm. Das ist ein Pheromon, den der verströmt, also den gibt es einmal als Stecker, das gibt es als Halsband und halt auch als Spray. Mhm. Und das ist ein Pheromon, was da versprüht wird, was die Welpen quasi von der Mutterhündin kennen, was die wiederum verströmt sozusagen, solange die Welpen noch blind sind, um den halt zu signalisieren, hier ist alles schick, alles ist gut, alles ist entspannt. So, und das hilft. Das kann man im Auto versprühen zum Beispiel für die Rückfahrt. Manche Rückfahrten sind ja einfach nach Hause wirklich, wirklich lang. Wenn der Welpe aus Süddeutschland kommt, ist das für uns hier oben im Norden wirklich eine Reise. Genau, also das sind so Tipps und Tricks, die da schon ganz gut helfen können.
Ist das auch ein Thema bei einem Secondhand-Erwachsenenhund, dass man von der Pflegestelle, dem Tierheim, wo auch immer der herkommt, dass man da auch so ein Geruchsstück mitnimmt? Klar. Also das betrifft nicht nur Welpen oder worauf muss ich da vielleicht bei einem älteren Hund achten?
Also das mit den Geruchsstücken ist natürlich schwierig. Ne? Mhm. Wir gehen einfach mal davon aus, dass das beim Welpen so ist, dass das ein relativ harmonisches Miteinander ist. In einem Tierheim ist ja häufig viel Stress auch. Ja. Das würde, glaube ich, jetzt, weiß ich nicht so sinnvoll sein. Aber auf jeden Fall könnte so ein Pheromonstecker halt helfen. Ne?
Trotzdem, das ist altersunabhängig.
Klar, auf jeden Fall. Wissen, ja? Weil das ist etwas, was die Welpen oder was die Hunde im Welpenalter ja alle hatten. Mhm. Also selbst wenn wir jetzt von einem Tierschutzhund ausgehen, von einem Straßenhund und die Mutterhündin irgendwo unter einem Auto ihre Welpen geboren hat, dann ist es ja ein Hormon, was da verströmt wird, ein Duftstoff. Und das ist etwas ganz Natürliches. Genau, also damit kann man den Hunden wirklich helfen. Das kann man auch nicht überdosieren. Wenn man jetzt sagt, man gibt das Halsband und den Stecker. Vielen Angsthunden zum Beispiel hilft es dann auch draußen. Bei den Tierschutzhunden ist es einfach häufig, nicht immer so, aber ich hatte jetzt gerade gestern wieder so einen Fall, gestern Abend, dass wir da auch auf das Thema kamen, dass die häufig einfach irgendwo in eine Box gesteckt werden und dann erstmal von, keine Ahnung, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, wie auch immer, hier hochgekachelt werden. So, und
das ist auch
das
traumatisch.
Ist, ja, es ist natürlich was ganz anderes als das, was wir hier wollen. Ne? Also wir wollen so eine Box positiv belegen. Ja. Wir wollen dem Hund signalisieren, hey, pass auf, hier hast du dein Safe Place, hier bist du total in Ruhe gelassen und keiner kommt an dich ran, auch Kinder nicht, ja. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass der Hund 24/7 in der Box sitzen soll. Das ist auch tierschutzrechtlich nicht erlaubt, völlig klar. Aber um zu sagen, hey, jetzt hast du hier Ruhe, oder auch im Auto, die Transportbox, finde ich einfach super wichtig. Mhm. So, und das ist natürlich immer eine ganz andere Gewöhnung, als das bei den Tierschutzhunden passiert. Mhm. So, und völlig klar. So, und von daher ist je mehr Hilfe ich da meinem Hund geben kann, durch zum Beispiel so einen Pheromonstecker, warum nicht?
Ja, klar. Gut zu wissen. Da sind wir auch bei einem Punkt, den ich maßlos ausgenutzt habe. Thema Erstausstattung. Was braucht mein Hund eigentlich wirklich? Weil man kann sich da ja zukacheln mit Kram. Ich habe die Hälfte davon, weil falsche Größen bestellt und dies und das. Habe ich ans Tierheim gespendet, die sich gefreut haben für ihren Bazar. Dachte, ja, okay, aber das ist ja vermeidbar. Und auch die Kohle, die man da ausgibt, ist vermeidbar. Also was muss ich wirklich anschaffen, bevor der Hund kommt?
Ja, also bevor der Hund kommt, also schon zum Abholen, immer ein Geschirr. Mhm. Ich würde, viele Züchter geben das dann auch mit, aber grundsätzlich würde ich gerade dann, wenn ich auch eine Pause irgendwie machen muss, die eingeplant ist, oder aber es dazu kommt, dass ich plötzlich eine Pause machen muss, weil der Welpe, der Hund, wie auch immer, sich übergeben hat, dann muss ich den natürlich da irgendwie rausholen, auf gar keinen Fall irgendwie lose. Mhm. Ja, immer gesichert über ein Geschirr. Das braucht man, und da macht es echt Sinn, erstmal zu sagen, gut, man nimmt irgendwas Günstiges, und dann, wenn der Welpe da ist, guckt man sich nach was um, was dann auch gut sitzt. Mhm. Ein Geschirr sollte immer gut sitzen. So, dann braucht man natürlich eine Leine, und das Futter. Da empfehle ich auch immer erstmal das zu nehmen, was der Hund bis dahin gefüttert bekommen hat, der Welpe oder auch der ältere Hund, wenn man das irgendwie eruieren kann. Und Napf, Wassernapf, Futternapf, eine Decke und
Eine Box,
beziehungsweise schön sind auch mal so Welpengitter, ne? Mhm. Das kann man sich dann auch noch hinstellen.
Oder einen Kinderlaufstall oder sowas möchte. In die Richtung, ne?
Und ich bin ein Riesenfan von Türgittern, Treppengittern.
Ja.
Ist sehr, sehr großartig, weil ich einfach auch finde, dass ein Hund, und gerade bei den Welpen, schon mal völlig überfordert ist mit so vielen Räumen, gegebenenfalls, und es einfach auch Räume gibt, wo ein Hund nicht rein soll. Das kann man dem auch dadurch klar machen. Und ich finde es auch immer ganz gut, wenn man, also wir haben heute noch Türgitter, eins jedenfalls, wenn man die Hunde dann auch einmal separieren kann. So, und sei es nun, es kommt der Postbote oder was auch immer, dass es so Zonen gibt, wo mein Hund einfach safe ist.
Mhm. Genau. Ich habe sehr schräge Blicke geerntet, als ich ein Türgitter für die Treppe bestellt habe.
Okay.
Weil es ein klassisches Babygitter ist.
Ja.
Du kennst ja auch meinen Partner,
klar,
der erstmal sagt, wofür brauchen wir das jetzt? Ja, wir haben es bestellt und tatsächlich haben wir es nicht mehr seit drei Wochen, und er geht trotzdem nicht hoch. Also jetzt soll er gerade, oder lernt er gerade mit hoch zu gehen, was das ist jetzt, weil er mit hoch ins Büro darf jetzt, aber nur auf Aufforderung von sich aus geht er nicht hoch. Ja. Also es hat sich jetzt so etabliert, dass der genau weiß, unten ist mein Bereich, und das passt auch super. Ja. Also ja, ist ein guter Tipp.
Und das ist auch total cool. Also unsere Hunde zum Beispiel gehen im Haushalt nicht die Treppe hoch. Das kann man denen beibringen.
Ja.
Also die können Treppen steigen, wo auch überall sonst, aber im Haus ist es halt Leo. kann die Treppe steigen. Und dann macht es auch manchmal. Also wenn ich einen Bürotag habe oder so und ich sitze dann oben, dann kommt er so gegen Mittag an und sagt, hier, also wäre schon cool, wenn wir mal raus könnten jetzt. Es ist Mittagszeit. lass uns mal raus. Die Mädels möchten gerne mit mir raus.
Die haben mich hier hochgeschickt. Ich genau. soll halt für sie fragen.
Aber das ist, ja, auch wenn der das immer wieder vormacht, für die anderen ist es halt, ja, Lone steht dann auf der ersten Treppenstufe und guckt so hoch, so nach dem Motto, ist cool, was der kann, ich kann es nicht. Mhm. Hier, ne? Also woanders ist es möglich.
Ja.
Das ist großartig, finde ich auch.
Wir haben eben schon drüber gesprochen und ich glaube, das ist sicherlich ein Thema, wo wir noch eine ganze Folge mit füllen werden und können und wahrscheinlich tun werden, genau. Thema Hund vom Züchter oder Tierschutz. Vor- und Nachteile, welchen Kunden empfiehlst du was? Also es ist ja nicht immer eine Welpenkaufberatung, hast du ja gerade schon gesagt, sondern guckst du dann auch mit denen zusammen, was aus dem Tierschutz da so verfügbar ist oder ja, was sind deine Erfahrungswerte, deine Vor- und Nachteile bei Züchter bzw. Tierschutz?
Ja. Ich würde sagen, tatsächlich, das können wir kurz anreißen. Ich bin, ich finde halt, die Tierheime hier sind rappeldicke voll. Mhm. Gerade jetzt so nach der Corona-Zeit sind viele Hunde in Familien eingezogen und dann stand dann plötzlich doch wieder mehr Arbeit an, beziehungsweise man konnte nicht den Hund so lange alleine lassen. Dann sind die ins Tierheim gekommen, wie auch immer. Mhm. Das heißt, die Tierheime hier in Deutschland sind bis zum Anschlag voll. Und ja, man sollte auf jeden Fall auch mal im Tierheim gucken. Nun ist es aber häufig natürlich so, dass es in den Tierheimen Hunde gibt, also gibt es ganz viele tolle Hunde, aber es gibt natürlich auch viele Problemhunde. So, und ich sag mal, ein Problemhund, der zum Beispiel jetzt nur mit einem Hundeführerschein geführt werden darf und ein richtiges Packen an Problemen mitbringt, den würde ich jetzt zum Beispiel nicht einer jungen Familie empfehlen, wo ein krabbelndes Kind ist, wo vielleicht noch ein oder zwei andere Kinder sind und wo ein Hund im Grunde genommen so nebenher laufen soll. Da muss man halt immer gucken, wie es passt. So, wenn jetzt jemand da ist und der sagt, boah, Angsthund aus dem Tierschutz, kein Problem, mache ich. Habe ich eine Kundin, die sich ganz viel damit beschäftigt und die das richtig, richtig cool wuppt und auch immer wieder Pflegehunde nimmt und sowas und die dann weitervermittelt. Und dann lerne ich die Hunde halt auch kennen, entweder zum Beispiel nach der Vermittlung, weil die dann zu mir ins Training kommen, oder auch vor der Vermittlung, dass wir die so ein bisschen so austrinken kurz.
Wir haben hier leckeren Tee, ja. Sehr leckeren
Tee. Guten Tee für die Stimme.
Genau.
Dass die ich sag mal, startklar gemacht werden, damit sie halt auch gut in die neue Familie starten können, dass schon mal so ein paar erste Basics da sind. Und ja, man muss halt gucken, wie es passt, ne? Also, oder auch, was der Kunde sich wünscht. So. Und was ich immer möglichst vermeide, natürlich, oder das heißt möglichst vermeide, ich möchte nicht, dass wahllos einfach aus dem Internet gekauft wird. Also das würde ich immer, davon würde ich immer abraten. Also es werden, also Hunde sollten nicht bei eBay gekauft werden.
Es gibt eine gute Plattform, dafür muss ich einmal eine Lanze brechen, das ist eDogs.
Ja.
Ich glaube, da kann man ganz gut, habe ich selber noch nicht genutzt, aber da kann man durchaus Hunde gut vermitteln oder auch erwerben.
Genau, es kommt ja immer darauf an, was die Richtlinien da sind. Ne?
Genau.
Und
schwierig, das stimmt.
Ganz schwierig.
Nur also, beim Tierheim tatsächlich, weil du es gerade gesagt hast, sind Problemhunde. Und ich habe auch vorher, bevor ich Teddy mir angeschafft habe, habe ich auch im Tierheim geguckt und war durchaus bereit, auch einen Tierschutzhund zu nehmen. Und bin dann davon aber wieder abgekommen, weil die natürlich auch überall das Wort Problemhund hinschreiben. Und dann, das schreckt erst, also mich, oder ich kann ja nur von mir sprechen, das schreckte mich als Ersthundehalter super doll ab.
Ja.
Vielleicht wäre ich aber durchaus in der Lage gewesen, das ein oder andere Problem zu handeln, weil keine Kinder bei uns im Haus leben oder keine kleinen Kinder mehr, keine anderen Tiere, keine, ne, also... Und aber man wagt den Schritt dann vielleicht schon nicht direkt dorthin und beschäftigt sich damit, weil dann sofort da steht, Achtung, und dies und das. Mhm. Und ne? Also da war ich so, ja, auch mit meiner Vorgeschichte, ich wurde als Kind gebissen, war es ein bisschen schwierig. Deswegen, dieses Wort Problemhund ist manchmal ja auch so behaftet, dass viele Leute sich vielleicht auch abgeschreckt fühlen.
Ja, und es ist ja auch die Frage, was ist es für ein Problem? Ne?
Genau.
Also, ist es ein Hund, der halt beißt, der aggressives Verhalten zeigt, nach vorne geht? Ist es einer, der ängstlich ist und der halt nicht umweltsozialisiert ist, der am liebsten sich unsichtbar machen möchte? Auch diese Hunde gibt es, die einfach so in Angst leben. Oder aber, ja, kann der nicht alleine bleiben? Auch das kann ein Problem werden, ne? Also wenn, also wenn dir der Hund dann wirklich auch alles schreddert. Also ich habe schon Fotos geschickt bekommen von Kunden, wo ich nur denke, wow, Alter, ich würde abflippen, wenn ich nach Hause komme und meine Bude sähe so aus.
Oh Gott.
Und, also das ist schon teilweise hardcore. Und wenn man, zum Beispiel so den klassischen Straßenhund nimmt, der über Generationen wirklich schon auf der Straße gelebt hat, dann ist das, muss man sich darüber bewusst sein, dass diese Hunde es schon fast in der Genetik haben, dass sie Menschen nicht brauchen. Die ernähren sich selbst.
Das ist
so, und
die Bindung muss man dann erstmal schärfen.
Ja, die Bindung muss man erstmal hinkriegen, aufbauen mit einem Hund, der gegebenenfalls schon 2 Jahre auf der Straße rumgestreunert hat und ganz gut sich am Leben gehalten hat. Dessen muss man sich halt bewusst sein. Also das sind andere Päckchen noch und Themen, die solche Hunde mit sich bringen. Natürlich ist es sehr erstrebenswert und lohnenswert, das auch dann durchzuziehen. Aber es ist auch wie bei einem Welpen Arbeit.
Absolut.
Andere Arbeit, weil diese Hunde meist dann schon eine Erfahrung gemacht haben und vorbelastet sind und Erfahrungen halt in bestimmten Bereichen gemacht haben und häufig auch Ängste mitbringen.
Ja. Aber auch da, auch wieder ein guter Tipp, und ich glaube, die wenigsten Leute haben das einfach auf der Pfanne, nehmt euch da schon Nina oder euren Hundetrainer des Vertrauens an die Seite. Auch wenn ihr Interesse an einem Tierheimhund habt oder einem Tierschutzhund, einem Secondhand-Hund, nehmt euch da erfahrene Leute mit, die euch unterstützen und die vielleicht sagen, hey, das kriegen wir zusammen hin, die euch begleiten oder sagen, würde ich uns beiden als Team, als Trainer und wie sagt man, trainierter nicht zutrauen. Also nehmt euch da die Expertise gerne an die Hand und das ist dann nicht mehr ein Welpenkaufgespräch, aber dann trotzdem eine Kaufberatung in irgendeiner Form auch immer. Also nutzt das gerne.
Unbedingt, genau. Genau. Also ich habe viele Kunden mit Tierschutzhunden hier und das ist auch immer super, super schön zu sehen, dann wenn die so miteinander wachsen. Ne?
Ja.
Und manchmal ist es der Ersthund, manchmal ist es der zweite Hund, manchmal ist es ein Zweithund, der dazukommt. Aber das ist im Grunde genommen mit Zeit, und das brauchen sie, gerade die schon Vorgeschichten haben, immer eigentlich hinzukriegen.
Ach, Nina, es läuft so smooth wie dein leckerer Tee. Du hast die Überleitung schon wieder perfekt gegeben. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich bereits einen Hund habe und ein Hund, ein neuer, zweiter Hund mit einzieht? Wie organisiere ich denn am besten so ein Kennenlernen? Wie baue ich das auf, dass die beiden auch Best Buddies werden?
Ja, also ich kann ja mal erzählen, wie wir es immer so machen. Also wenn bei uns ein Welpe einzieht, dann haben wir ja aktuell 3 Hunde Und der letzte Welpe, der bei uns eingezogen war, ist Lone gewesen. Die ist jetzt 4. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir schon 3 Hunde. Wir machen es immer so, dass wir schon vom Züchter Geruch mitbringen. Mhm. Das heißt, wir nehmen nicht nur Geruch von uns hier mit zum Welpen, sondern wir nehmen vom Welpen auch immer schon was mit. Das heißt, ich werde zerschneide dann halt so, nehme eine Decke mit, lasse die eine Woche da, zerschneide die und lege einen Teil ins Auto, einen Teil hier zu den Hunden, damit dieser Geruch schon mal da ist und nicht so ganz fremd ist. So, das ist schon das Erste. Dann arbeiten wir auch immer mit diesem Pheromon. Das heißt, auch unsere Hunde bekommen schon ungefähr eine Woche, bevor der neue Hund einzieht, hier so ein alles ist gut Pheromon durch die Nase. Und wenn dann der große Welpenabholtag ist, dann fahren wir los zu zweit, holen den Hund ab und treffen uns dann, also mein Mann ist dann meistens derjenige, der dann mit dem restlichen Rudel auf uns zukommt, treffen uns an einem neutralen Ort in der Nähe des Hauses und dann dürfen die alle, da gehen wir ein Stück zusammen und dann dürfen die alle mal an dem Welpen schnuppern. Der Welpe ist dann halt auch gesichert, logischerweise über Geschirr und Leine, alle anderen Hunde auch. Aber jetzt nicht falsch verstehen, dass es ein Erstkontakt an der Leine ist, sondern die sind halt alle an der Schleppleine und dann an lockerer Leine. Und dann ist das eigentlich, das ist relativ schnell gelutscht, dieser Drops. Okay. Also man bewegt sich erstmal auf neutralem Grund miteinander. So. Man lässt jetzt nicht 3 Hunde auf einen Welpen zu donnern, auf gar keinen Fall.
Zu Hause, ne?
Nein, und wir machen es tatsächlich auch nicht im Haus. Genau. Also es ist ja ein Irrglaube zu sagen, hurra, hurra, der Welpe ist da oder der neue Hund. Es kann dann ja auch ein Tierschutzhund oder ein Tierheimhund oder ein Secondhand-Hund von irgendwoher sein. Und hier, bitteschön, das ist jetzt dein
neuer Freund.
Spielpartner. So. Ja. Das ist ja totaler Humbug. Also da zu glauben, dass das irgendwie gut gehen kann. Es kann gut gehen, klar, aber in den meisten Fällen funktioniert es so halt nicht. Genau, und dann gehen wir von diesem neutralen Grund zusammen in den Garten, halten uns da erstmal so ein bisschen auf und irgendwann geht's dann halt zusammen ins Haus und da kann man dann auch spätestens dann schon so von den Althunden so eine gewisse Rangordnung sehen, dass dann jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel von Lone Smilla sich dann in die Tür gestellt hat, nur einmal kurz zu Lone geguckt hat, so nach dem Motto, also du darfst mal als letztes hier durch die Tür.
Und dann ist das aber auch völlig klar.
Okay. Also wir greifen da auch nicht ein. Ne? Wir greifen da auch nicht in die Kommunikation zwischen den Hunden ein. Muss man natürlich auch dazu sagen, dass wir alle sozial verträgliche Hunde haben. Sowas wie einen Welpenschutz zum Beispiel gibt es nicht. Mhm. Also auch da können wir irgendwann nochmal drüber sprechen, aber so diese Kommunikation untereinander zu sagen, du pass auf, du bist hier neu, stell dich mal hinten an, Bombe. So, und dann geht man irgendwann rein und dann ist es ja auch so, dass man diesen Welpen abgeholt hat. Man war draußen, der hat gerade super viel erlebt. Für gewöhnlich timen wir das immer, also wir timen es immer so, dass wir den Hund morgens holen, dass wir noch möglichst viel Tag haben, bis die erste Nacht anbricht. Dann ist auch schon bald einmal wieder Fressen angesagt für den Welpen und danach ist Pennen angesagt. So, und das sind so, ich sag mal, die ersten 2-2,5 Stunden im neuen Zuhause, mal kurz beschrieben. Und dann ist halt wieder Schlafen angesagt.
Das müssen Sie ja viel.
Mittagsschlaf.
Was ist denn aus deiner Erfahrung, wenn Konflikte entstehen zwischen Hunden, entstehen die sofort oder vielleicht auch erst nach einer gewissen Zeit, wenn der angekommen ist und eingelebt hat? Wie ist das?
Also das ist echt ein krass großes Thema. Also okay. was man halt auch alles beachten sollte. Also ich bin immer kein Fan davon, mit viel Futter, mit viel Ressourcen und so, da würde ich immer ein bisschen aufpassen. Mhm. Es kommt immer aber auf die Hunde drauf an. Also wenn ich zu Hause schon ein intaktes, gut funktionierendes Rudel habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass da was passiert. Kann aber trotzdem. Wenn es schon Streitigkeiten innerhalb des Rudels gibt, dann kann sich sowas potenzieren. Mhm. Es kommt auch immer darauf an, wie zum Beispiel der Welpe ist. Also es gibt Welpen, die sind absolut, ich will nicht sagen lernbehindert, aber so distanzlos, okay, dass sie Zurechtweisungen absolut gar nicht verstehen. Mhm. Kommt vor, mhm, tatsächlich, ist dann aber schon so ein Kinderstubending. Mhm. Da scheint schon irgendwas dann nicht ganz richtig gelaufen zu sein. Also das ist ein Thema, das können wir, glaube ich, echt nochmal richtig in einem Thema zusammenfassen. Also da gibt es wirklich ganz viele Dinge, die ich immer beachten würde, die ich nicht machen würde oder die ich auf jeden Fall anraten würde zu machen. Mhm. Also so starkes Bevorzugen zum Beispiel, mhm, die anderen Hunde nicht mehr sehen, nicht mehr mit denen Quality Time zu verbringen und so weiter und so fort. Also da gehört halt echt ein ganz schöner Batzen zu, wo man ganz viel richtig, wo man auch aber ganz viel falsch machen kann.
Okay, ist notiert, nehmen wir nochmal mit, weil wir jetzt auch schon fortgeschritten in unserer Zeit sind tatsächlich. Wir haben eine wunderschöne Rubrik, unsere Tipps. Wir haben jetzt eigentlich durchgehend schon Tipps gegeben. Mhm. Magst du zum Überbegriff ein Hund zieht heim nochmal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen?
Ja,
so zum Mitschreiben, ja, ne? Kurz notiert.
Ruhe bewahren würde ich ganz gut finden. Sich vorher darüber klar werden, was will ich eigentlich? Wie stelle ich mir das Zusammenleben vor? Holt euch Hilfe. Mhm. Also seid auch nicht scheu, Hilfe anzufordern. Und es gibt unglaublich gute Literatur. Darf ich da schon mal eins empfehlen?
Unbedingt. Empfehlungen sind gern gesehen.
Von Kosmos. Ist im Kosmos Verlag erschienen, das Erziehungsprogramm für Hunde. Hört sich erstmal ein bisschen heftig an.
Ein bisschen.
Aber ist ein wirklich, wirklich gutes Buch. Da sind so Wochenpläne mit drin. Da steht drin, was der Hund in welcher Zeit erlernen sollte und so weiter.
Cool.
Und so fort. Also es ist wirklich ein gutes Buch. Mhm. Gibt es auch in einem kleinen, gut fein sortierten Lädchen hier in Bramstedt-Lund.
Und das ist natürlich
der Förderhundeladen.
Genau. Also, falls ihr mal in Bramstedt-Lund seid, könnt ihr gerne vorbeischauen.
Falls ihr mal ein paar Bücher braucht, die gut sind.
Oder Leckerlis. Oder Hundezubehör. Also alles von bis.
Genau.
Ja.
Nein, aber nochmal, um auf diesen Tipp zurückzukommen. Viel einfach Kopf, Verstand und Bauchgefühl einsetzen. Mhm. Ja, und es sollte immer so sein, dass wenn ein Hund ins Leben einer Familie, eines Menschen, wie auch immer kommt, in ein neues Zuhause einzieht, dass der dort einzieht, aber dass nicht sich alles jetzt plötzlich nur noch um diesen Hund dreht. Mhm. Ganz wichtig. Also in dem Moment, wo ich von vornherein quasi anfange, meinen Hund da auf so einen Thron zu setzen, wird der ja auch sich diesen Thron irgendwann einbehalten wollen.
Und nicht mehr hergeben, ne?
Und nicht mehr hergeben, genau. So, und also ja, ein Hund kommt dazu und das mit Sinn und Verstand, mit viel Liebe und gerne auch mit Hundeschule.
Mhm. Ja. Sehr gerne sogar, ne? Ja. Wir haben ja auch eine andere Rubrik, in der wir lustige Anekdötchen zu preisgeben, unsere Hundewiese. Mir fällt nur grob eine ein, aber ich glaube, da hast du schon genug zu gesagt. Ein Bekannter meines Partners hat mal gesagt, dass wenn man dem Hund von Anfang an beibringt, nicht viel Gassi zu gehen, braucht er das irgendwann nicht mehr. Da habe ich herzhaft gelacht. Ja, deine Meinung dazu, funktioniert das?
Ja, ich übersetze mal so ein bisschen. Ja. Wenn ich schon anfange, einen Welpen hochzufahren, von vornherein, das wird gerne mal gemacht, dass Welpen gleich hochgefahren werden. Das ist ja ein Border Collie, der braucht ganz, 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 ganz viel Arbeit. Ein Australian Shepherd,
okay,
der
also
braucht
zu ohne, gut Ende, gemeint.
Mhm. Ohne Ende Tricks, die ich dem beibringen muss. Und dann ist der 6 Monate alt und dann kann er ja schon irgendwie 30 Tricks. Und aber was er gar nicht kann, ist irgendwie Frust ertragen, mhm, Impulskontrolle und schlafen.
So, oh Gott.
Also und das ist... das sollte man nicht tun. Mhm. Also das Erste, was ein Hund, egal welche Rasse es ist, lernen sollte, ist Ruhe. Mhm. Weniger ist mehr. Und der Satz, wenn du nicht viel mit dem spazieren gehst, dann braucht er später auch nicht viel mehr, ist, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ich weiß es nicht.
Nee, Faulheit also, der oder, Person, glaube ich.
Sorry. Faulheit. Aber es ist tatsächlich
Grüße
so.
Grüße gehen also, raus.
Wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Morgen um 5 Uhr mit dem Hund rausgehe, einfach weil es meine Arbeit so nur hergibt, oder der Arbeitsbeginn, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der auch am Wochenende um 5 Uhr
klar
raus wird.
So. Ja.
Wenn ich das Ganze den ganzen Tag etwas entspannter angehen kann und sage, okay, ich kann 7 schlafen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch bei Welpen dann oder bei den Hunden dann so ist, die das im Welpenalter so miterlebt haben. So, das, was ich aber sagen will eigentlich ist, dass ich möglichst erstmal zusehen sollte, dass mein Hund die das Grundbedürfnis Schlafen und für sich entdecken
das
kann.
Das ist wichtig, dass du das nochmal sagst.
Ruhe.
Ein Grundbedürfnis.
Ja,
es ist nicht nur Pipi, Kaka, Spielen.
Nein.
Auch Schlafen gehört dazu. Ganz wichtig.
Unbedingt. Schlafen ist so, so wichtig. Also Ruhen, zur Ruhe kommen ist so, so wichtig. Ansonsten hast du in 0, nix so ein HB-Männchen.
Oder Krankheiten.
Was, genau. Ja. Und das Ganze zieht ja wirklich Erkrankungen auch mit sich, ne? Also wir wissen das selber, wenn wir mal 2, 3 Nächte schlecht geschlafen haben, ist das Nervenkostüm echt dünn. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Hunde irgendwann ausflippen, weil sie sagen, da kommt schon wieder so ein Köter, den muss ich jetzt erstmal anbrüllen.
Ja.
So, und nicht zuhören können und nicht das umsetzen können, was wir von denen wollen und schwerer lernen und sich selbst im Weg stehen und immer da sitzen und bellen und bellen und bellen, weil sie einfach diesen Frust nicht kompensiert kriegen. So, also bitte, bitte, bitte immer ganz viel Ruhe.
Mhm. Ruhe.
Genau.
Gut. Wir meditieren gleich nach der Folge noch. Was fällt dir denn ein zum Thema ein Hund zieht ein? Hast du eine lustige Anekdote? Bestimmt viele, auch von deinen Kundinnen und Kunden. Aber was fällt dir dazu ein?
Ja, ein lustiges Anekdötchen war eigentlich, als, jetzt muss ich gerade überlegen, als Leo eingezogen ist, unser altdeutscher Schäferhund, der ist ja jetzt gerade letzte Woche, glaube ich, vorletzte Woche, ist er 9 geworden.
Wow, also Happy Birthday, Leo.
Es ist schon ein bisschen her, dass er eingezogen ist. Damals hatten wir unsere Almi noch, eine Mini-Australian Shepherd-Hündin. Und auch da können wir vielleicht nochmal tatsächlich ein Thema draus machen. Und der zog bei uns ein mit 11 Wochen. Und die konnte den gar nicht riechen. Also der hat halt nach ganz vielen anderen Hunden gerochen, logischerweise. Und die konnte den gar nicht riechen und hat den angeknurrt und fand den so spooky, so gruselig, dass wir den tatsächlich einen Tag nach seiner Ankunft einmal gewaschen haben und danach war alles schick.
Wahnsinn.
Best Friends. Und das darf man manchmal einfach nicht vergessen. Ne? Also das ist, da war es auch nicht so, dass wir den Geruch vorher mit nach Hause gebracht haben. Das hätte da tatsächlich, glaube ich, geholfen, ganz bestimmt sogar. Okay. Mhm.
Ja, so hat das Leo schnell die Badewanne einmal kennengelernt.
Das ist alles wirklich anders gelaufen, als wir es heutzutage noch machen würden.
Ja, spannend.
Genau, und das ist so ein Anekdötchen. Dann unser Dackel, unsere Raucherdackelhündin Mia, ist ja vor 6 Jahren bei uns eingezogen, also die ist jetzt 6. Auch im Sommer ist sie zu uns gekommen und das ist ja unfassbar, wenn man noch nie so einen kleinen Hund hatte. Also das war unser erster so kleiner Welpe. Die konnte im Galopp einfach mal so zack unter so eine Palette flitzen. Ne?
Obwohl wow. Wir gesagt
haben, wow, okay.
Wo ist also, der Hund?
Die hatten so Paletten im Garten, die Hunde, und da waren so Kissen drauf. Da mussten wir dann irgendwas vornageln. Ne? Mhm. Also so ein winzig Welpe stellt einen dann nochmal vor ganz andere Herausforderungen, mhm, als, ich sag mal, ein Hund, der dann so mittelgroß wird, mhm, ne? So Kniehöhe erreicht. Auch was die Erziehung angeht oder so das Kontakthalten, zum Beispiel Leinenführigkeit. Also ja, das war auch...
Hattest du Rückenschmerzen?
Nee, ich hatte keine Rückenschmerzen. Ich habe diesem Dackeltier sehr schnell beigebracht, dass die Nase, die ja nun wirklich in dem Alter extrem bodennah ist, dafür da ist, mir nach oben ins Gesicht zu gucken.
Schön.
Das heißt, ich habe dafür gesorgt, dass der Hund zu mir guckt und nicht ich mir den Rücken krumm machen muss.
Sehr gut.
Genau.
Nichts anderes haben wir von dir da erwartet.
Ja, also gerade bei dem Hund war es mir wirklich wichtig. Ne? Also es ist ein Jagdhund.
Absolut.
So, und ich möchte auch meinen Raucherdackel überall da, wo es geht, freilaufen lassen, ja, können, ohne dass ich Angst haben muss, dass die auf die Pirsch geht und immer dann zurückkommt, wenn ich das auch möchte. Und das ist so ganz hervorragend geworden.
Schön.
Und damit hat sie natürlich alle Freiheiten. Ja. So, und das ist halt ja auch immer etwas, was ich sage. Ne? Also es ist Arbeit, ja, aber steckt sie rein, es lohnt sich, denn je mehr da an Arbeit reingesteckt wird und desto größer wird irgendwann die Möglichkeit, dem Hund Freiräume zu geben. Mhm. Das kann ich nur, wenn alles funktioniert.
Ja.
Genau.
Word, nehmen wir so mit.
Yes.
Und wir sind schon am Ende unserer zweiten Folge.
Wahnsinn.
Wieder einmal Wahnsinn, wie kurzweilig, also ich habe es als sehr kurzweilig empfunden und Wahnsinn, wie schnell die Zeit verflogen ist. Gibt es noch Sachen, hast du noch Fragen, Sorgen, Nöte, was du noch nicht gesagt hast, was dir wichtig ist oder ich dich wieder unterbrochen habe, worauf ich heute sehr geachtet habe?
Ich glaube, du hast mich nicht unterbrochen.
Nee, ne?
Nein, und wenn, yes, dann nur, um mich einzufangen, damit ich nicht zu ausschweifen werde. Nein, alles gut. Nö, ich habe, glaube ich, nichts mehr. Nö.
Schön.
Ich bin zufrieden.
Das ist schön.
Dem, och Gott, wie, ja, wir es gemacht haben. Doch.
Das
ich glaube, wir haben viel besprochen, ja, und da gibt es nochmal bestimmt den einen oder anderen Input und Tipp, den sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da mitnehmen können. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, wollte ich auch noch zum Abschluss sagen, genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir hören uns.
Ja, wir hören uns. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.